ARD.
Das heißt, die Parallelen sind da. Das künstliche neuronale Netzwerk ist viel einfacher. Es simuliert lange nicht die Information, die in dem biologischen Netzwerk tatsächlich ist. Aber es hat überraschend ähnliche Eigenschaften in Bezug auf Plastizität und Robustheit. Und unser Unverständnis, wie die Information letztlich denn eigentlich da drin gespeichert ist.
Wissenswerte. Ein Podcast von RBB24 Inforadio.
Herzlich willkommen zu den Wissenswerten im RBB24 Inforadio. Ich bin Jessica Wiener. Die Neurobiologie ist ein Teilbereich der Biologie, der sich mit dem Aufbau und der Funktionsweise des Nervensystems von Lebewesen befasst. Da habe ich gar nicht schlecht gestaunt, als ich dann folgende Ankündigung zu einem Vortrag an der Freien Universität in Berlin las. Die Neurobiologie der künstlichen Intelligenz. Nervensystem, Lebewesen, KI. Wie geht das zusammen? Das kann ich meinen Gast heute fragen, Professor Dr. Robin Hiesinger. Er ist Neurobiologe an der FU und er hat eben diesen Vortrag Anfang des Jahres im Rahmen der Dahlemer Wissenschaftsgespräche gehalten. Hallo Herr Hiesinger, schön, dass Sie da sind.
Ja, toll, dass ich hier bin.
Herr Hiesinger, meine Einleitung war äußerst rudimentär. Könnten Sie das noch mal ein wenig ausführen? Worum geht es in der Neurobiologie?
Also in der Neurobiologie geht es genau, wie Sie gesagt haben, um Lebewesen und die Gehirne und Nervensysteme von Lebewesen. Und wenn wir von Nervensystemen reden, reden wir bei allen biologischen Systemen natürlich von Zellen. Und die Zellen des Nervensystems sind die Nervenzellen. Die sind verknüpft in einem komplizierten Netzwerk. Und das Netzwerk ist letztlich das, was das gesamte System und insbesondere das Gehirn ausmacht.
Womit beschäftigen Sie sich in Ihrer Forschung dabei?
Wir beschäftigen uns mit der Information, die in solchen Netzwerken gespeichert wird. Also wie kommt die Information überhaupt in so ein Netzwerk? Und da kennen wir auch aus sozusagen täglichen Gesprächen ja zwei Ideen. Die eine ist, dass irgendwas ist vererbt. Es gibt also irgendwas in unseren Genen, das durch einen Entwicklungsprozess, den wir studieren in unterschiedlichen Tieren und Gehirnen, verdrahtet wird in das Gehirn von Lebewesen, die Gehirne haben. Das ist eine Quelle der Information. Und die andere Quelle der Information ist natürlich das Lernen, die Umwelteinflüsse. Also das ist so ein bisschen eine Dichotomie, eine Zweiteilung von Informationsquellen, die so wirklich nie zutrifft, weil beide viel miteinander verknüpft sind und man das eine gar nicht ohne das andere betrachten kann, zumindest aus Sicht der Neurobiologie. Aber wir können sagen, dass das die einzigen beiden Quellen sind der Information, wo es letztlich irgendwo herkommen muss.
Können wir denn nochmal genau klären, neuronale Netzwerke, das ist dann im Endeffekt mein Gehirn, ist das das neuronale Netzwerk oder wie genau ist das aufgebaut, was Sie da versuchen zu verstehen?
Kann man sagen. Also Ihr Gehirn ist ein großes neuronales Netzwerk. Ihr Gehirn ist ein neuronales Netzwerk, das von einer Maus ist ein neuronales Netzwerk, das ist ein bisschen kleiner. Das von der Fliege ist ein neuronales Netzwerk, das ist noch viel kleiner. Das ist tatsächlich das, das wir studieren. So ein Fliegengehirn hat vielleicht 150.000 Nervenzellen, die sind verknüpft und machen mehrere Millionen Verknüpfungen, in denen dann sozusagen in der Netzwerkstruktur, sowohl zellulär als auch, wir sagen, molekular, in der Art und Weise der Verknüpfung die Information steckt. Und viel von dieser Information, ob es jetzt eine Fliege ist oder ein Mensch, ist kodiert in diesem Netzwerk durch einen langen, ursprünglich genetisch kodierten Entwicklungsprozess. Und anschließend, und eigentlich sollte ich gar nicht sagen anschließend, sondern in dem Übergang dieses Entwicklungsprozesses beginnt dann das Lernen. Und das ist wieder beim Fliegen und beim Menschen ganz ähnlich.
Was weiß man denn bislang darüber, wie diese Netzwerke funktionieren? Und vor allem, was weiß man nicht, wie sie funktionieren? Also was ist das, was man versucht, im Endeffekt auf den Punkt zu bringen oder wo vielleicht noch die Fragezeichen sind?
Das ist eine tolle Frage. Also tatsächlich sind wir in der Neurobiologie auf vielen Ebenen wirklich weit. Also wir können verstehen, wie auf einer molekularen Ebene eine Verstärkung von solchen Verbindungen funktioniert. Wir können das sogar beobachten im Tier.
Vielleicht können wir das ein bisschen plastisch darstellen. Ich habe dann im Endeffekt so ein Netzwerk vor Augen und da sind die Neuronen, also die Nervenzellen, die sind verbunden mit den Synapsen, beziehungsweise die kommunizieren über die Synapsen. Können Sie das nochmal ganz kurz erläutern?
Genau, also die Synapsen Synapse ist das Fachwort für diese Nervenzellverbindungen und unterschiedliche Nervenzellen können Hunderte oder Tausende, sogar Zehntausende solche Verbindungen haben. Und dann wird es sehr schnell sehr kompliziert. Und wir nehmen in der Neurobiologie mehrheitlich an, dass die Information hauptsächlich in der Veränderung dieser synaptischen Verbindungen, in der Stärke dieser synaptischen Verbindungen als Netzwerk letztlich gespeichert ist. Und die Dinge, die wir verstehen, sind häufig auf molekularer und zellulärer Ebene wunderbar studierbar, eben in solchen Tiermodellen, wie ich sie gerade vorgestellt habe. Aber um Ihre vorhergehende Frage wirklich ganz ehrlich zu beantworten, wenn wir zum Beispiel einen Neurobiologen wie mich fragen, wo ist denn die 4-Ziffern-Zahl von so einer Kreditkarte gespeichert im Gehirn? Dann müssen wir sagen, wissen wir nicht. Das Seltsame ist sogar, dass wir verstehen, wie im Netzwerk Aktivierungen passieren, wenn wir uns erinnern. Und dann sieht man eine Zelle. Und jetzt kann man im Tiermodell dann sagen, dann bringe ich die Zelle um und gucke, ob die Erinnerung immer noch da ist. Und dann ist sie typischerweise trotzdem noch da. Also die Art und Weise, wie das biologische Nervenzellnetzwerk funktioniert, ist unglaublich robust, nicht abhängig von einer einzelnen Zelle oder einzelnen Verbindung. Und wie es genau komplizierte Inhalte tatsächlich speichert und abruft, haben wir in der Neurobiologie nicht vollständig verstanden und da wird viel dran gearbeitet.
Geht es dabei um die Prinzipien, wie diese Informationsweitergabe funktioniert, dass die noch nicht ganz verstanden werden oder einfach tatsächlich die Ebene, wo das ist? Also ich versuche das so ein bisschen bildlich mir vorzustellen.
Ja, ist schwierig, nicht? Also wir können zum Beispiel, wir sagen gerne, wir haben ein Korrelat, also etwas, das sich so verhält wie das, was wir verstehen wollen, auf molekularer Ebene. Da gibt es dann irgendwelche Proteine, die verändern sich richtig, wenn eine Gedächtnisspeicherung oder Abrufung passiert. Aber damit haben wir natürlich nicht gesagt, wo im gesamten Netzwerk 4 Ziffern von einer Kreditkarte gespeichert sind. Und das ist also ganz genau, wie Sie sagen, auf einer höheren Ebene sozusagen das Fehlen eigentlich einer bildlichen oder auch konzeptionellen Vorstellung, wie so ein höher geordneter Gedächtnisinhalt wirklich im Gesamtnetzwerk gespeichert ist. Selbst wir können das beobachten sogar, nicht, dass sich halt, sagen wir, für diese 4 Ziffern ändern sich halt Tausende von Nervenzellverbindungen, die Synapsen, von denen wir gerade geredet haben. Aber dem kann ich ja nicht ablesen, dass das 4 Ziffern waren. Mhm. Und was es schon gar nicht gibt, ist, so wie wir das von Computern kennen, dass es einfach einen Speicher gibt, so ein Random Access Memory oder so mit einer Adresse, wo die Information gespeichert ist. Mhm. So funktioniert das Gehirn und das neuronale Netzwerk gar nicht.
Wichtige Eigenschaften von neuronalen Netzwerken sind komplexe Interaktion, Fähigkeit zur Anpassung und Plastizität. Sie merken schon, ich will so ein paar Begriffe mit reinbringen, die vielleicht noch wichtig werden fürs Verständnis. Was ist mit Plastizität gemeint?
Ich glaube, da haben wir gerade schon ein ganz gutes Beispiel gehabt, ne? Also wenn ich mich an so eine 4-Ziffern-PIN-Code erinnere, dann ist das gespeichert irgendwo, habe ich gesagt, in, und glauben wir in der Neurobiologie und haben wir wirklich gute Evidenz für, in der Veränderung der Stärken der synaptischen Verbindungen zwischen Nervenzellen. Wenn ich jetzt aber hingehe und halt einzelne von diesen Nervenzellen plötzlich nicht mehr zur Verfügung stehen, absterben, dann ist die Information nicht weg. Tatsächlich kann die Information also im Netzwerk wandern sozusagen. Also die Information bleibt erhalten, obwohl sie sogar während es eine Konstanz dieser Information gibt, an unterschiedlichen Stellen im Netzwerk zur Verfügung steht. Mhm. Und diese Idee, dass das gesamte Netzwerk reagieren kann auf unterschiedliche Veränderungen, dass es Sachen speichern kann an unterschiedlichen Stellen, dass es sich anpassen kann an sozusagen mehr Input, der vielleicht plötzlich von einem anderen sensorischen System kommt oder sogar an den Verlust von Nervenzellen. Das bezeichnen wir als Plastizität des Nervensystems.
Jetzt haben Sie selbst ja schon Genetik und Umwelteinflüsse ins Spiel gebracht. Wenn man eben über Intelligenz redet, dann kommt das ja ganz oft als Frage. Im Prinzip Nature versus Nurture. Welche Rolle spielen Genetik und Umwelteinflüsse dabei?
Ich wage mich jetzt mal ganz weit raus und sage, das ist ein bisschen eine gefährliche, vielleicht sogar toxische Dichotomie. Mhm. Es ist nicht so, dass wir jetzt einfach sagen können, Ihr Charakter oder Ihre Eigenschaft, wie Sie bestimmte Dinge tun, ist einfach nur genetisch oder nur Umwelt. Beide sind voneinander ganz stark abhängig. Also es gibt kein Verständnis der Entfaltung wie man das so schön sagen kann, oder der Entwicklung auf der Basis von genetischer Information, die gänzlich unabhängig wäre von der Umwelt. Tatsächlich kann ich sogar für jede einzelne genetisch kodierte Komponente sagen, dass was im Protein jetzt irgendwann oder einer Zelle im Entwicklungsprozess passiert, das ist aus Sicht dieser Zelle oder des Proteins die Umwelt. Temperatur, Metabolismus, Ernährung und so weiter. Umwelt ist aber nicht nur Kontext, sondern es ist auch wirklich richtig gelernte Information. Und da wird es natürlich dann ein bisschen deutlicher, wo Nurture, also die Idee von Lernen aus der Umwelt, Veränderungen explizit durch neue Informationen und echte Lernprozesse und die Plastizität, über die wir geredet haben, passiert. Also was ich hier versuche, so kompliziert zu sagen, ist, dass die Nature und die Nurture existieren nicht ohne einander. Ich kann nur etwas genetisch kodieren, das zeitgleich viel Umwelt vorbereitet und von der Umwelt abhängt. Und selbst das plastische Lernen ist unglaublich beeinflusst und abhängig von dem sich entwickelnden genetischen Programm der Zelle.
Unser Gehirn besteht aus etwa 100 Milliarden Nervenzellen. Sie alle sind über ein komplexes Netzwerk miteinander verbunden. Wie das genau funktioniert, wie Informationen verarbeitet und weitergegeben werden, nach welchen Prinzipien, dazu forscht der Neurobiologe Professor Dr. Robin Hiesinger von der Freien Universität Berlin. Und zwar interdisziplinär. Er schaut bei seiner Forschung zum Beispiel auch auf die Informatik und die Entwicklung von künstlicher Intelligenz. Thema heute in den Wissenswerten im RBB24 Inforadio. Mein Name ist Jessica Wiener. Herr Hiesinger, jetzt kommen wir dazu. Warum der Blick als Neurobiologe auf die KI? Was beobachten Sie da, beziehungsweise was ziehen Sie daraus?
Also vielleicht macht es ja ein bisschen Spaß, sich die Geschichte für 30 Sekunden hier anzuschauen, dass wirklich bis vor 12, 13 Jahren künstliche Intelligenz wirklich nicht neuronale Netzwerke waren. Also selbst die großen amerikanischen Firmen, die künstliche Intelligenz eingesetzt hatten bis 2010, 2011, die waren basiert auf Expertensystemen, Datenbasen. Wir sagen als Fachwort da symbolprozessierende Logik. Das funktioniert so, wie Computer funktionieren. Ja? Auch die ersten Schachcomputer haben so gewonnen. Und erst vor relativ kurzer Zeit ist ein Computeransatz, nämlich das Simulieren von Nervenzellnetzwerken, künstliche neuronale Netzwerke, wirklich erfolgreich geworden. Und das war im Jahr 2011, 2012. Da gab es einen Wettbewerb, den plötzlich so ein Programm gewonnen hat. Und dann ging es ganz schnell. Und das ist das, was wir heute erleben. Also was wir heute erleben, ist künstliche Intelligenz praktisch in einem Satz mit künstlichen neuronalen Netzwerken. Und praktisch alle künstliche Intelligenz, die wir heute sehen und über die wir hier reden, ist basierend auf künstlichen neuronalen Netzwerken. Das war aber eben nicht immer so und das war auch schon gar nicht selbstverständlich. Und da es jetzt aber so ist und wir in der Neurobiologie, kann man sagen, davon überrascht waren, wie erfolgreich plötzlich diese Simulation von neuronalen Netzwerken war, wollen wir nun verstehen, was ist da eigentlich passiert, was sind die Ähnlichkeiten und was können wir voneinander lernen.
Sind diese künstlichen neuronalen Netzwerke eine direkte Nachahmung dieser biologischen neuronalen Netzwerke? Wie funktioniert das?
Also es ist eine Simulation. Wir machen das typischerweise auf klassischen Computern. Das, was da aber simuliert wird, ist tatsächlich nachgeahmt, auch im Lernprozess selber. Da gibt es einen ganz berühmten Lernprozess, der sagt, dass wenn etwas viel benutzt wird, wird es verstärkt. Und wenn etwas wenig benutzt wird, dann wird es weniger. Und genau das machen wir mit Nervenzellverbindungen in künstlichen neuronalen Netzwerken. Das geht zurück auf das sogenannte Donald-Hebb- oder Hebbsche Lernen. Und das ist eine Lernregel, die wir aus den biologischen Netzwerken kennen. Das heißt, wir haben hier eine ganz klare Parallele in der Biologie, echte Nervenzellen, die miteinander verknüpft sind und über sogenanntes Hebbsches Lernen einzelne Verbindungen stärken und schwächen können. Und in der künstlichen Intelligenz neuronale Netzwerke, in denen solche Zellen, würde ich jetzt nicht mehr sagen, aber solche Verbindungen simuliert werden und die dann eben durch ganz ähnliche Lernmechanismen verstärkt und abgeschwächt werden.
Was können die künstlichen neuronalen Netzwerke nicht bislang?
Vielleicht ist das Wichtigste, was man hier erwähnen sollte, dass künstliche neuronale Netzwerke trainiert werden, typischerweise auf eine Task, auf eine Fähigkeit, auf Intelligenz, auf einer Skala. Zum Beispiel Schachspielen oder ein Sprachmodell, das einfach ganz toll mit unglaublich viel Datenbasis die wahrscheinlich jeweils nächsten wahrscheinlichsten Worte hintereinander reiht und dann so klingt, als wäre es ein Mensch. Solche Netzwerke machen aber genau das nicht, was Ihr Netzwerk gerade hier während unseres Gesprächs macht. Nämlich der größte Teil der Nervenzellaktivität in unseren beiden Gehirnen gerade ist gar nicht das Gespräch, das wir führen, sondern die Regulation des gesamten Körpers, des gesamten Wesens, das uns als Mensch hier ausmacht. Meine Hände, die ich gerade bewege, die niemand sieht, ob das jetzt bewusst war oder nicht, das wird reguliert zeitgleich. Und wenn das reguliert wird, dann bekommt mein Gehirn unglaublich viel sensorischen Input zurück von meinen Händen. Die Luft, die hier gerade sich bewegt, das Mikrofon, das ich hier vor mir spüre und so weiter. Und das sind alles Dinge, die aber beeinflussen, wie ich tatsächlich denke und auch, wie ich gerade mit Ihnen spreche. Wie ich heute Morgen gefrühstückt habe, mein emotionaler Zustand, meine ganze Lebensgeschichte hat etwas zu tun mit der Netzwerkfunktion meines Gehirns und wie ich gerade versuche zu reden. All das hat das künstliche neuronale Netzwerk, das auf Sprache trainiert ist und einfach sozusagen die Simulation dessen, was wir hier gerade tun, macht, indem es mit unglaublich großer statistischer Datenbasis die wahrscheinlich jeweils nächsten Worte aneinander reiht aus den Daten des Internets? Natürlich nicht. Was wir noch nicht gemacht haben, ist darüber zu reden, wie die Information letztlich in beide Typen von Netzwerken reinkommt. Wir haben schon angesprochen, dass in der Biologie, wie Sie sagen, Nature und Nurture eine Rolle spielen. Es gibt also ganz klar genetische Informationen, die eine Rolle spielt und ganz entscheidend ist natürlich für den Entwicklungsprozess des Gehirns. Und wenn ein Mensch oder ein Tier mit Nervenzellnetzwerk geboren ist, dann ist das nicht einfach nur ein leeres Netzwerk. Das kann unglaublich viel. Zum Beispiel eine körperliche Regulation, von der wir schon geredet haben. Mhm. Das heißt also ganz entscheidend hier, die beiden Quellen der Informationen in biologischen Netzwerken unzertrennbar und beide unglaublich wichtig. Und da fällt unser Vergleich mit der künstlichen neuronalen Intelligenz, mit künstlichen neuronalen Netzwerken wirklich in sich zusammen. Weil künstliche neuronale Netzwerke haben überhaupt kein Genom, keinen Entwicklungsprozess, der auch nur annähernd dem entspricht, was in der Biologie passiert. Die Dinger werden, wenn sie so wollen, geboren mit zufälligen Verbindungen und lernen dann. Das heißt also, das künstliche neuronale Netzwerk hat all seine Informationen aus dem Lernprozess. Also wenn wir jetzt den Vergleich wirklich auf die Spitze treiben wollen, würde man sagen, das wäre jetzt alles Nature und gar keine Nurture.
Mhm. Nun haben Sie schon gesagt, dass die KI-Forschung im Endeffekt profitiert hat von der Neurobiologie, weil sie die künstlich-neuronalen Netzwerke nach den Prinzipien der biologisch-neuronalen Netzwerke aufgebaut hat. Wie profitieren Sie jetzt als Neurobiologe von der KI-Forschung?
Also wir hoffen, dass wir voneinander mehr profitieren können und ich denke, dass wir das sollten. Wie viel es tatsächlich bereits im Moment passiert, ist ein bisschen weniger klar. Also die meisten künstlichen Intelligenzforscher würden gerade nicht einfach unterschreiben, dass sie da wahnsinnig viel von der Neurobiologie gelernt hätten. Da würden wahrscheinlich viele sagen, naja, künstliche neuronale Netzwerke gibt es schon seit Ende der 50er Jahre. Die Lernregel ist zwar ganz ähnlich, aber letztlich benutzen wir jetzt in der künstlichen Intelligenz ganz andere Lernregeln als im Gehirn. Das ist tatsächlich so. Also die berühmte Lernregel, für die auch der Geoffrey Hinton einen Nobelpreis bekommen hat, Backpropagation, funktioniert in biologischen Netzwerken nicht so. Und da gibt es jetzt ganz viele Leute, die halt in der KI sagen, und damit sind wir auch fertig. Also wir wollen jetzt auch wirklich nicht mehr von der Neurobiologie lernen, sondern wir wollen einfach das, was wir haben, besser und schneller machen. Es gibt andere, wie den gerade erwähnten Geoffrey Hinton tatsächlich, die sagen, nein, wir sollten noch mehr von der Neurobiologie lernen. Also gehen die Geister so ein bisschen auseinander. In der Neurobiologie ganz ähnlich. Ich würde da sagen, sogar noch ein bisschen schlimmer. Ich glaube, da gibt es wenig Wissenschaftler, wenige Leute, die sagen, oh, wir sollten uns die KI mehr anschauen, um zu lernen, wie biologische Netzwerke funktionieren. Vielleicht sogar so ein bisschen chauvinistisch, dass dann Neurobiologen hingehen und sagen, naja, unsere Dinger sind ja viel komplizierter als eure künstlichen neuronalen Netzwerke, da können wir von euch gar nichts lernen. Und das glaube ich nicht. Also ich glaube, da können wir was lernen. Vielleicht ist ja sogar die Tatsache, dass ein so viel einfacheres, simuliertes künstliches Netzwerk das kann, was es kann, dass das so überraschend gut ist. Das ist also wirklich unglaublich beeindruckend, was die Large Language Models gerade und natürlich auch die digitalen bildproduzierenden KI-Systeme da produzieren können. Ja? Und wenn wir uns das, wie die das machen, wie ist die Information denn da gespeichert? Und wenn wir diese Frage stellen, dann wird es eigentlich so ein bisschen lustig. Weil dann gehen wir zur KI-Forschung und fragen, naja, also wir verstehen ja nicht wie unsere, ich habe vorhin gesagt, 4 Ziffern von irgendeiner PIN, ja, so einer Kreditkarte bei uns in meinem Gehirn gespeichert werden. Könnt ihr mir denn sagen, wie es bei euch in eurem künstlichen neuronalen Netzwerk gespeichert ist? Und dann sagen die, nee, wissen wir auch nicht. Das ist irgendwo in irgendwelchen Schichten von simulierten synaptischen Verbindungen drin und hat tatsächlich viele ganz ähnliche Eigenschaften. Es ist plastisch. Es ist robust. Ich kann einzelne Verbindungen plötzlich einfach umbringen, ja, auf Null setzen in so einem künstlichen neuronalen Netzwerk. Dann ist die Information nicht einfach weg. In einem klassischen Computer, wenn ich einen Arbeitsspeicher habe und den schieße ich ein Stück von raus, dann ist das, was da gespeichert war, weg. Das ist im künstlichen neuronalen Netzwerk nicht so. Das heißt, die Parallelen sind da. Das künstliche neuronale Netzwerk ist viel einfacher. Es simuliert lange nicht die Information, die in dem biologischen Netzwerk tatsächlich ist. Aber es hat überraschend ähnliche Eigenschaften in Bezug auf Plastizität und Robustheit und unser Unverständnis, wie die Information letztlich denn eigentlich da drin gespeichert ist.
Was Sie gerade beschrieben haben, das klingt auch so ein bisschen so, als würde sich das verselbstständigen ein wenig. Also wenn man dann nicht mehr ganz nachvollziehen kann, wo in einem von mir geschriebenen Programm, wie das funktioniert, was da eigentlich funktioniert. Ist das so eine Art Verselbstständigung?
Also die Sorgen, die wir haben mit der künstlichen Intelligenz und die, sozusagen die Ängste, die wir haben, weil wir nicht wissen, wie etwas funktioniert, die liegen vielleicht gar nicht da, wo wir sie am meisten sehen. Also dass jetzt da irgendeine künstliche Intelligenz plötzlich wild wird und die Welt regiert, vor der Tür stehen wir gerade nicht. Die Idee aber, dass wir nicht wirklich verstehen, wie letztlich Information gespeichert wird, ist schon interessant. Also da gibt es zum Beispiel solche Ingenieurregeln, wie zum Beispiel für Passagierflugzeuge, dass sie da nur Systeme einbauen dürfen, die man vollständig, man sagt in Computerjargon, debuggen kann. Also indem man genau weiß, wenn was schief läuft, was ist eigentlich schiefgelaufen. Ja. Und das haben sie halt bei einem artifiziellen neuronalen Netzwerk nicht. Und deswegen darf das dann nicht eingebaut werden. Jetzt wird es natürlich schnell sozusagen eine Grauzone, wenn wir uns an selbstfahrende Autos ranwagen, in denen solche Systeme bereits eingebaut werden dürfen. Wie die dann in einem gegebenen Moment entscheiden, ist tatsächlich, wir sagen, probabilistisch. Das, was das Netzwerk wirklich entscheidet und wie es das entscheidet, ist schon so ein bisschen aus der Hand. Wir können das so trainieren und man kann Sicherheitsvorkehrungen einbauen, um bestimmte Dinge 100% abzusichern. Und das wird gemacht.
Abschließend, Herr Hiesinger, im Grunde geht es bei Ihrer Forschung ja darum, zu verstehen, wie Informationen im Netzwerk repräsentiert sind. Das haben Sie jetzt dargelegt. Was ist der Mehrwert davon, wenn ich das wirklich verstehe?
Also wir sind unglaublich daran interessiert und begeistert, davon zu verstehen, wie Information überhaupt in solche Netzwerke reinkommt. Und sich da anzuschauen, wie in ganz einfachen Tiersystemen schon unglaublich komplizierte, wirklich intelligente Dinge passieren, die noch nicht mal gelernt werden mussten und die nicht einfach nur das Trainieren sind mit großen Datenmengen, sondern die eben eine Kombination von Entwicklungsprozess, genetischer Information und Umwelteinflüssen benötigen, in einem typischerweise langwierigen, energieverbrauchenden Prozess. Da glauben wir, gibt es viel zu lernen. Es ist so, dass wir, wenn wir technologische Sprünge haben, wenn sozusagen wie jetzt vor wenigen Jahren künstliche Intelligenz diesen großen Sprung gemacht hat, weil plötzlich neuronale Netzwerke so erfolgreich wurden, dann war das nicht, weil irgendwie ganz neue Typen von Netzwerken entwickelt wurden, sondern das war einfach, die simulierenden Computer wurden schnell genug und die Datenmengen groß genug, um die zu füttern. Ist das wirklich alles? Hören wir da auf? Oder wollen wir uns anschauen, was die Biologie schon mal gelöst hat? Das Lustige an der Geschichte der künstlichen Intelligenz ist ja, dass sie über Jahrzehnte und Jahrzehnte immer wieder gesagt hat, naja, wir wollen ja gar nicht so fliegen wie ein Vogel. Wir können ja Flugzeuge bauen, die fliegen ganz anders und viel besser. Wir brauchen die Biologie nicht mehr, sobald wir eine Ingenieurslösung haben, die besser ist. Was heißt besser? Bloß weil wir jetzt eine Lösung haben, die eine Sache kann, heißt das nicht, dass wir verstanden haben, oder dass wir sozusagen in der Hand etwas halten, das jetzt plötzlich alles machen wird und alles können wird. Das ist eine Idee der Grundlagenforschung, dass wir eben verstehen wollen, was die Natur der Dinge ausmacht, mit denen wir uns beschäftigen, wie Information in diesem Fall in Netzwerke reinkommt. Und die zweite ebenso wichtige Motivation hier sollte doch sein, dass wir im Gespräch bleiben, dass die künstliche Intelligenz und die Neurobiologie voneinander lernen wollen und sich beraten können und sich vielleicht gegenseitig helfen können. Und vielleicht ist sozusagen diese Hoffnung, dieser Versuch, gemeinsames Verständnis zu erarbeiten, auch etwas, das die Vertrauensbasis für beide Felder stärken kann.
Herr Hiesinger, vielen Dank für das Gespräch.
Ich danke Ihnen herzlich.
Zu Gast in den Wissenswerten der Neurobiologe Professor Dr. Robin Hiesinger von der Freien Universität Berlin. Die Neurobiologie der künstlichen Intelligenz war unser Thema heute. Danke fürs Zuhören. Ich bin Jessica Wiener.
Wissenswerte. Ein Podcast von RBB24 Inforadio. Wir lieben das Warum.